Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Alex Demirovic. In dieser Episode wollen wir uns mit einem Text von Herbert Marcuse befassen, Konterrevolution und Revolte. Dieser Text ist 1972 entstanden. Zu Marcuse muss ich jetzt gar nicht so viel sagen als Person. Wir hatten ja schon einen anderen Podcast zu seinem Buch »Der eindimensionale Mensch«, zusammen dann mit Thomas Ebermann. Da habe ich ja auch schon ein paar Dinge zur Person Marcuses gesagt, aber hier einfach zur kurzen Erinnerung. Marcuse ist am 19. Juli 1898 in Berlin geboren, in eine jüdische Familie. Am 29.07.1979 ist er in Starnberg bei der Familie Habermas gestorben. Marcuse wurde 1916 eingezogen als Soldat, musste dann aber nicht an die Front, weil er Störungen an den Augen hatte. 1917 trat er in die SPD ein. 1919 trat er aus der SPD wieder aus, begründete das mit der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und dem Verhalten der SPD in dieser Frage. Er selbst war engagiert im Berliner Arbeiter- und Soldatenrat und wurde in Reinickendorf als einer der Delegierten gewählt. Nach einer Promotion in Berlin war er eine Weile lang im Verlagen, Buchhandlung beschäftigt und ging dann nach Freiburg, um bei Edmund Husserl und Martin Heidegger noch Philosophie zu studieren. Das war dann ab 1928. Zum Institut für Sozialforschung und zur kritischen Theorie sozusagen kam Herbert Marcuse erst mit der Migration. Er wurde Mitarbeiter am Institut, erst in einer Zweigstelle in Genf und dann später in New York. Er migrierte eben über die Schweiz, dann in die USA. Im Mai 1933. 1940 wurde er Staatsbürger der Vereinigten Staaten. 1942 begann seine Arbeit im Office of Strategic Services, also das waren Analysen zur Entwicklung in Deutschland unter dem Nationalsozialismus. Es ging auch darum, die amerikanische Regierung zu beraten, welche Kräfte und Entwicklung es unter der NS-Diktatur gab. Aber es ging auch mit vielen wichtigen Analysen um die Entwicklung der Nachkriegszeit, also den Wiederaufbau oder Aufbau einer Demokratie. Das machte er gemeinsam mit Franz Neumann, Otto Kirchheimer, Karl Czorske, Barrington Moore, der dann auch sein langjähriger Freund wurde. 1956 wurde er Professor für Philosophie und Politikwissenschaft an der Brandeis-Universität, 1964 dann Professor für Politikwissenschaft in San Diego. Wegen seiner Radikalität wurde er mehrfach mit Mord bedroht und als Gouverneur wurde von Ronald Reagan gefordert, dass Marcuse aus dem Dienst der University of California entlassen werden sollte. Marcuse war ja eng verbunden mit der Bürgerrechtsbewegung, mit der Protestbewegung in den USA. Er war dann auch wichtig für die Protestbewegung in der Bundesrepublik, hat an zahlreichen Teach-ins und Kongressen teilgenommen, war also ein wichtiger Gesprächspartner. Und was ja auch bemerkenswert ist in seinen Schriften, dass er zu dieser Zeit ja schon 70 und älter dann sehr engagiert neue Themen aufgriff, also sich sehr intensiv mit der neuen Linken befasste, mit ihren Vertretern diskutierte und Themen wie Ökologie und Marxismus oder Marxismus und Feminismus zum Gegenstand auch dann seiner eigenen Schriften machte. Also ein wichtiger Bezug mit einer großen moralischen Autorität und theoretisch umfassenden theoretischen Kenntnissen war eben ein wichtiger Gesprächspartner. Konterrevolution und Revolte ist ein Buch, was 1972 entstanden ist. Es ist interessant, dass etwas früher ein enger Freund von ihm, den er über die Jahre an der Universität kennengelernt hatte, Arno Meyer, ebenfalls ein exilierter Jude aus Luxemburg, sich mit diesem Thema der Konterrevolution befasst hat, also analytische Kriterien für Konterrevolution entwickelt hat. Und Herbert Marcuse, kann man sagen, stützt sich dann auch darauf. Es hat eine lange Tradition, auch in im Marxismus. Engels hat ja dann die Situation 1848, 49 auch als Konterrevolution und Revolution in Deutschland beschrieben. Und man kann sagen, Marcuse situiert seinen Text in diese Debatte. Es ist eine Konterrevolution und er diskutiert diese Frage im Zusammenhang auch der Debatten der Neuen Linken. Da kann man sagen, dass so etwas entsteht wie ein autoritäres Regime. Ja, geht dieses Regime über in einen Neofaschismus oder eben eine Spielart von Faschismus? Und da ist Marcuse eher vorsichtig in dem Sinne, dass er sagt, ja, was wir beobachten können aufgrund der starken Repression, der Militarisierung der Polizei, der Einsätze der Polizei auf den Universitätscampus in den USA, kann man sagen, dass es so etwas sich bildet wie Protofaschismus. Das ist sein Ausdruck dafür, also Protofaschismus mit der Tendenz, auch in eine Art Neofaschismus übergehen zu können. Und für ihn ist wichtig auch zu betonen, dass es sich um eine Dynamik handelt, die eben in der Demokratie und durch demokratische Verfahren ermöglicht wird. Also, dass er sagt, das könnte der erste demokratisch gewählte Faschismus sein. Mit dieser Militarisierung der Polizei und diesen Attacken der Polizei auf den Universitäten, da bezieht er sich insbesondere auf ein Beispiel, wo Polizisten 4 Studenten erschossen haben. Und dann zitiert er eben ein Interview der Mutter eines dieser ermordeten Studenten, die dann sagt, ja, die USA muss gesäubert werden, also die eben diese Tötung ihres Sohnes ausdrücklich befürwortet. Und das ist für Marcuse auch ein Hinweis darauf, dass eben der Bewusstseinsstand in der Bevölkerung eine starke Tendenz zu Konterrevolution hat. Konterrevolution setzt ja eigentlich voraus, dass es so etwas gibt wie eine Revolution, eine revolutionäre Bewegung. Und da ist Marcuse durchaus vorsichtig, skeptisch, in dem Sinne, dass er sagt, das ist eine präventive Konterrevolution. Also es findet eine Konterrevolution statt, in dem Sinne, dass verhindert werden soll, dass aus den Protestbewegungen, aus der Jugendbewegung, aus den Diskussionen der Neuen Linken, den Entwicklungen in den Ghettos, der Bewegung der Schwarzen, sich da heraus eine revolutionäre Bewegung und Dynamik ergeben würde. Im Prinzip argumentiert er, so verstehe ich diesen Text, so, dass er annimmt, dass Revolution der Tendenz nach immer möglich ist unter bürgerlichen Verhältnissen und insofern auch immer eine Tendenz der Konterrevolution existiert. Aus seiner Sicht ist diese Tendenz der Revolution inhärent, also wohnt der Tatsache inne, dass Kapitalismus auf der Ausbeutung von Menschen beruht, Lohnarbeitenden, die dann in den Betrieben ausgebeutet werden und die jedenfalls im 19. Jahrhundert als nicht dazugehörig betrachtet werden, politisch und kulturell. Also deswegen zunächst mal desintegriert sind. Also das heißt, ihre Arbeitskraft wird angeeignet, damit der gesellschaftliche Reichtum produziert. Aber die Arbeiter, Arbeiterinnen selbst sind eigentlich nicht Teil der Gesellschaft. Die Parteien, die Gewerkschaften werden nicht anerkannt. Es gibt kein Wahlrecht. Es gibt Elend und Not, Arbeitslosigkeit, also als Schicksal der lohnarbeitenden Klasse. Und was Marcuse jetzt eben betont, das ist für ihn wichtig, weil er ja auch erklären will, warum protestieren eigentlich die Arbeiter nicht, ja, also warum entsteht so etwas wie eine Protestbewegung der neuen Linken, die eben eine kleine Gruppe ist, gut ausgebildet, gar nicht direkt ausgebeutet ist, gar nicht unter den Lebensbedingungen von Arbeitern lebt, also nicht in Fabriken arbeitet, sondern ja eben eher kleinbürgerlich, also in Verwaltungen, Hochschulen, Schulen, als Freiberufler, Ärzte und Anwälte, also in vielen Hinsichten eben nicht Teil der Arbeiterbewegung. Und für ihn ist das eine zentrale Herausforderung und er schlägt vor, die Theorie von Marx deswegen nicht zu revidieren, aber neu weiterzuentwickeln, weil er sagt, diese Entwicklungen, die er und viele andere beobachten, sind Entwicklungen, die nach wie vor innerhalb des Kapitalismus stattfinden. Aus seiner Sicht ist es eine Veränderung der gesamtkapitalistischen Totalität. Und das bedeutet für ihn, dass die Basis und der Überbau sich eben verändern. Also sowohl nach innen, also die Basis, der Überbau ändern sich, aber auch das Verhältnis dieser Bereiche zueinander. Und für die Frage der Basis ist sein Gesichtspunkt, dass man nicht einfach davon sprechen kann, dass es weiterhin die klassische Fabrikarbeit ist, um die es geht, sondern dass es sich um eine Veränderung der Lohnarbeiterinnenschaft handelt, also der Anteil dieser Fabrikarbeit kleiner wird und sich so etwas herausbildet wie ein kombiniertes Arbeitsvermögen. Also an manchen Punkten könnte man denken, dass er eigentlich eine These hat, ähnlich wie Negri und Hart in ihren Überlegungen zur Multitude, dass auf der einen Seite das Kapital steht, das System, und auf der anderen Seite die große Menge der Menschen, die unter Bedingungen der Ausbeutung leben, eine andere Form von Arbeit haben. Also das ist für ihn wichtig, dass er sagt, genau genommen sind es viele Angehörige der Mittelklasse, der gut Ausgebildeten, derer, die in technischen Berufen oder in Dienstleistungsberufen arbeiten, also das, was man als tertiären Sektor bezeichnet, und die sich eben dann gemeinsam mit den manuellen Arbeitern in den Fabriken verbinden zu einer Art neuen Klasse. Er will unter anderem damit auch erklären, dass diese neue Klasse nicht eine Klasse ist, die jetzt schon Klassenbewusstsein hat. Es geht ihm darum, wie kann diese neue Klasse Klassenbewusstsein entwickeln. Und seine Erklärung für diesen Mangel an Klassenbewusstsein geht darauf, dass er überlegt, das ist etwas anders als das, was wir hier auch im Podcast schon behandelt haben, die Überlegung von Gramsci, also dass die bürgerliche Klasse Zugeständnisse macht, dass es darum geht, über die Zivilgesellschaft einen Konsens zu schaffen, Hegemonie, sondern dass seine Überlegung darauf hingeht, dass es sich um eine Strategie des Konsumismus handelt, also dass eben das, was als keynesianische Eingriffe in die Ökonomie betrachtet werden, dass das eben für ihn ein wichtiger Punkt ist, die Arbeiterklasse zu integrieren. Das heißt, die Arbeiterklasse nimmt eben an dem Konsum, an dem Konsumismus der bürgerlichen Gesellschaft teil und ist bestrebt, diese Bedürfnisse zu befriedigen, die eben von der bürgerlichen Gesellschaft vermittelt werden. Also die Wahl zwischen verschiedenen Kühlschränken, zwischen verschiedenen Autos. Das heißt, eine sehr eingeschränkte, geschrumpfte Vorstellung von Bedürfnissen. Für Marcuse ist diese Ausrichtung an dem warenförmigen Konsumangebot ein zentraler Gesichtspunkt in der Veränderung der Basis und des Überbaus. Das heißt, er stellt vor dem Hintergrund ein konformistisches Bewusstsein bei den Menschen fest. Er ist der Ansicht, dass das Bewusstsein eigentlich der Lebenslage vieler Menschen hinterherhinkt, dass sie genau genommen diese vielen Bedürfnisse nach dem kapitalistischen Warenangebot haben. Und aus seiner Sicht bedeutet, dass dieses Warenangebot Teil der Konterrevolution ist. Also, dass eben mit diesem Angebot und den damit verknüpften Bedürfnissen, der Bedürfniskultur, die sich daraus ergibt, so etwas wie eine Art konterrevolutionäre Bedürfnisstruktur entwickelt. Also seine Überlegung geht dahin, dass tief in die Menschen eingelagert, ja, also wenn man so will, wie so eine Art historisches A priori, das ist ein Ausdruck, den er verwendet, also tief eingelagert in die Menschen, eben dieser Bedarf, dieses Bedürfnis nach diesen Waren der Konsumgüterindustrie besteht und darauf das ganze Trachten hingeht, also eine bestimmte Art von Konkurrenz, von höherem Lohn, also die Befriedigung der Bedürfnisse, diese Konsumgüter zu erlangen und gleichzeitig aber dann doch immer wieder das Gefühl, dass es gar nicht satt macht, nicht befriedigt, dass man unzufrieden bleibt. Also das führt dazu, dass die Arbeiterklasse eben integriert wird und sich Bewusstsein, Klassenbewusstsein nicht entwickelt und damit auch das Ziel des Sozialismus, der Revolution gleichsam verschwindet, aus dem Bewusstsein verschwindet und nicht näher angestrebt wird. Also sich in dem Sinne auch keine revolutionären Parteien bilden. Also etwas, was Marcuse im Prinzip für wichtig und notwendig hält, weil er der Meinung ist, es braucht eben das organisierte Bewusstsein, den organisierten Willen, zu einer Veränderung der kapitalistischen Gesellschaft zu kommen. Und dazu ist es eben notwendig, auch ein entsprechendes Bewusstsein zu entwickeln. Und da sind wir schon auch bei einer Kritik, die er an der Neuen Linken hat, dass er sagt, ja, da ist schon viel Dissens dabei und viel Kritik an den bürgerlichen Gewohnheiten und Lebensverhältnissen, aber gleichzeitig sind viele Aktivitäten der Neuen Linken doch einfach nur ja eine Ironisierung, also ne, wenn er dann Yippies und Hippies kritisiert, dass sie eben zu harmlos sind, weil sie eben ihre individuelle oder gruppenbezogene Emanzipation vor Augen haben, zum Beispiel freie Sexualität oder eben eine bestimmte Form von Kreativität, aber dass sie das nicht in Beziehung setzen zur Allgemeinheit gesellschaftlicher Entwicklung. An diesem Punkt hat er die Vorstellung, dass es eben notwendig ist, dass aus der Neuen Linken heraus auch neue Organisationen hervorgehen sollten, die sich dann eben mit der Arbeiterbewegung verbinden, weil er doch der Überzeugung ist, so progressiv und wichtig das ist, was die Neue Linke macht. Es braucht eben die Veränderung von der Produktion. Ich will das nochmal betonen, wie sehr ihn dieser Punkt beschäftigt, der Praktiken der Neuen Linken, weil er damit sagen will, die klassische Arbeiterbewegung hat diesen Aspekt der Lebensweise, der Subjektivität, der Sinnlichkeit, also der sinnlichen Dimension, nicht wahrgenommen oder nicht ernst genommen. Und aus Marcuses Sicht ist das eine große Errungenschaft der Protestbewegung der 60er und 70er Jahre der Neuen Linken, nämlich die Frage der Lebensweise, der Beziehung, also das betont er, die Beziehung, auch die Kommunikation, das selbst zum Gegenstand zu machen. Also man könnte sagen mit Bini Adamczak, das ist für Marcuse die Beziehungsweise ein wichtiger Aspekt der Emanzipation ist, die eben zu völlig neuen Formen der revolutionären Orientierung gehört. Also das ist ja verbunden mit der Annahme, dass es sich um eine Veränderung der Totalität handelt. Für ihn geht es immer wieder darum zu betonen, es geht nicht um quantitative Veränderungen, also aus dem Elend herauszukommen, sondern eine Qualität. Auch das ist ein wichtiger revolutionstheoretischer Gedanke bei Marcuse, dass er sagt, die Revolution wird nicht stattfinden aus der Erfahrung von Armut, Not und Elend, sondern die Arbeiterklasse nimmt ja in einem gewissen Umfang an dem bürgerlichen Reichtum teil. Das heißt, er entwickelt da auch eine eigene neue Form von Krisentheorie, dass er nämlich so überlegt, dass die bürgerliche Gesellschaft mit dem Konsum, also der Ausdehnung der Warenform auf den Konsum und man könnte auch sagen mit Adorno und Horkheimer auf die Kulturindustrie, dass eben eine Vielzahl von Bedürfnissen erzeugt, also auf hohem Niveau, eine erweiterte Stufenleiter, wenn man so will, eine höhere organische Zusammensetzung des Subjekts, der Subjekte, eine höhere Stufenleiter der Bedürfnisse, aber der Kapitalismus diese Bedürfnisse dann selber wiederum nicht befriedigen kann. Das ist eigentlich ein zentraler Gesichtspunkt in seinen Überlegungen, dass aus dieser Dynamik des Konsums, des Konsumismus heraus selbst so etwas entsteht wie ein neues revolutionäres Bedürfnis, die Dinge zu ändern. Und das ist etwas, womit die bürgerliche Klasse, die herrschende Klasse nicht gerechnet hat aus seiner Sicht, also dass eben die Integration der Arbeiterklasse dann besondere Schichten hervorbringt, ja, also Gruppen, Minderheiten, das ist für ihn auch ein wichtiger Gesichtspunkt, das sind Minderheiten, die dann eben an solchen Phänomenen, an solchen Widersprüchen sich festmachen oder diese Widersprüche dann eben politisieren. Ich will das ganz kurz ansprechen mit einem Hinweis, wie er diesen Widerspruch thematisiert in den Protestbewegungen. Der gemeinsame Boden für diese Protestbewegung ist die Emanzipation der Sinnlichkeit, so schreibt er. Sie bewirkt die neue Erfahrung einer von den Erfordernissen der etablierten Gesellschaft vergewaltigten Welt und des vitalen Bedürfnisses nach einer völligen Umgestaltung. Also das ist die Erfahrung, die er anspricht, die wir ja in einer gewissen Weise heute auch machen, diese unerträglichen Spannungen und Widersprüche, in die wir verwickelt sind. Also die überwältigende Einheit der Gegensätze in dieser Welt ist unerträglich geworden. Die Einheit von Freude und Entsetzen, von Frieden und Gewalt, von Genuss und Zerstörung, von Schönheit und Hässlichkeit, die wir jeden Tag erleben. Also diese, wie er das nennt, obszöne Symbiose der Gegensätze, ja, von einerseits dem Spiel des Meeres und den Todesindustrien an den Küsten, zwischen dem Flug der Vögel und der Air Force One Düsenjäger. Also diese Spannung, in die wir so hineingezogen werden und die das oft so unerträglich machen. Und aus Marcuses Sicht ist das sozusagen ein wesentlicher Antrieb für die Bildung der Protestbewegung und der Neuen Linken, dass sie praktisch aus dem Versprechen der Bedürfnisbefriedigung merken, dass es nicht geschieht und dass es jetzt eben nicht darum gehen kann, das einfach nur einzufordern, sondern eben eine Strukturveränderung anzuzielen, also die für ihn eben mit dem Ausdruck Sozialismus verbunden ist, also eine neue Perspektive einer völlig veränderten, qualitativ veränderten Totalität durch einen kulturrevolutionären Prozess. Ja, die Kulturrevolution, auf die Marcuse sich da so positiv bezieht, das war ja eine Praxis, die viele fasziniert hat, eben eine große Massenmobilisierung und Diskussion über die kulturellen Normen und Standards und die Rolle, die Kultur auch bei der Unterdrückung von Menschen hat. Also Kultur ist ja in der bürgerlichen Gesellschaft zumeist ganz elitär, abgetrennt von der Mehrheit der Bevölkerung. Und dann kann man natürlich eben sich fragen, ob es nicht notwendig ist, diese Kultur als elitäre Kultur abzulehnen, zu überwinden. Das war eine Überlegung, die in der chinesischen Kulturrevolution, die Mao Zedong angestoßen hat, eine große Rolle gespielt hat, die eben auch darauf hinaus wollte, die Trennung von körperlicher und geistiger Arbeit zu überwinden. Und Marcuse greift es auf und betont, dass für ihn tatsächlich auch die Kulturrevolution ein wichtiger Aspekt ist, aber dass es eben falsch wäre, jetzt, wenn man so will, das Kind mit dem Bade auszuschütten und dann auf Kultur oder geistige Arbeit oder intellektuelle Aktivität zu verzichten. Und das ist auch eine Kritik, die er an der Neuen Linken hat, der er vorwirft, dass sie zu wenig auf Theoriearbeit zielt. Also für ihn ist es dann doch entscheidend, immer wieder zu betonen, es geht darum, diese gesellschaftlichen Verhältnisse zu begreifen und dafür theoretische Begriffe zu entwickeln. Wenn man die nicht entwickelt, dann macht man sich zum Opfer und kann keine Perspektive entwickeln. Deswegen keine Ablehnung, keine Bilderstürmerei, sondern eine bestimmte Negation, die das aufgreift und nach vorne weiterentwickelt, um eben eine emanzipatorische Praxis zu ermöglichen. Also Marcuse bezieht sich auf den Begriff der Kulturrevolution jetzt nicht so affirmativ im Sinne, dass er jetzt die chinesische Politik positiv betrachtet, sondern er nimmt das als eine analytische Kategorie, um die Protestbewegung, die weltweit stattfinden, zu charakterisieren, dass er sagt, da geht es eben genau um neue Werte, um neue Verhaltensweisen, um neue Praktiken, die eben auch eine neue Form der Subjektbildung der Bedürfnisse. Und das ist für ihn ein wichtiger Punkt. Das ist ja dann auch immer wieder sehr umstritten gewesen bis in die jüngste Zeit hinein, wenn man an die Debatten über den Veggie Day denkt, also die Forderung eben den Fleischkonsum zu verringern oder auf das Autofahren zu verzichten, das dann schnell von Erziehungsdiktatur die Rede ist, aber Marcuse sieht es ja andersrum, dass er sagt, na ja, wir werden die ganze Zeit gezwungen, wenn man so will, könnte man sagen, ein Diktat der Manager und der Unternehmen und des Marktes, Dinge konsumieren zu sollen oder eine Lebensweise praktizieren zu müssen, die wir uns ja nicht ausgesucht haben. Und für ihn ist Kulturrevolution jetzt genau die Infragestellung dieser Gewohnheiten. Und da rückt er zwei Aspekte in den Vordergrund, die eben zeigen auch, wie weit Marcuse da schon vorgegriffen hat, auch auf spätere Diskussionen, wenn er dann einerseits die Frage der Ökologie, der Natur, des gesellschaftlichen Naturverhältnisses anspricht, des Verhältnisses der Gesellschaft zur Natur. Und das heißt innere und äußere Natur, also wir als Person, wie verhalten wir uns zu unserer eigenen Natur? Und das betrifft dann die Frage des Geschlechterverhältnisses, es betrifft die Frage der Ernährung, es betrifft die Frage der Aneignung von Natur, also dass er kritisiert, wie die Natur zum Objekt gemacht wird, also die Natur gar nicht in ihrem Eigenwert, in ihren eigenen Zusammenhängen gesehen wird und wie er sich dann eben auch in diesem Zusammenhang gegen männliche Gewalt äußert, also die Art und Weise, wie auch Sexualität mit Gewalt verbunden ist und deswegen dafür plädiert, also weg von einem falligen Verständnis der Sexualität wegzukommen und hin zu erotischen Praktiken. Das heißt aber auch, eine neue Sinnlichkeit zu entwickeln, also die gegenständliche Welt in einer anderen Weise zu sehen, also nicht einfach als Objekt oder Quantität zu sehen, sondern eben als ein Verhältnis, in dem wir selbst mitbeteiligt sind, weil wir diese Objektwelt immer auch durch unsere Arbeit, durch die Art und Weise, wie wir darüber nachdenken, wie wir darüber sprechen, immer auch mitgestalten. Das heißt, also er betont eigentlich, finde ich, sehr schön in diesem Text diesen Zusammenhang von Subjekt und Objekt, von uns mit der Natur, so dass wir eigentlich eine Einheit bilden und dieses mit der Natur und dieses Abrücken, diese Distanziertheit der Natur, so als hätten wir damit nichts zu tun, als könnten wir sie nur ausplündern als Ressource, selbst eine Form von Gewalt ist. Und deswegen ist es eben interessant, dass Marcuse diese Vorstellung hat, auch die Natur kämpft eigentlich gegen den Kapitalismus und verbündet sich mit Kräften, um diese gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern. Das ist ein wichtiger Strang, den er aufmacht, um deutlich zu machen, was an grundlegender Veränderung notwendig ist, was in der traditionellen Arbeiterbewegung nicht in angemessener Form verhandelt wurde. Und dann interessiert ihn im Zusammenhang mit Kulturrevolution tatsächlich auch das Verhältnis zur Kultur selbst. Also das ist ja eine Diskussion, die sehr intensiv auch schon in den 1930er Jahren geführt wurde in der kommunistischen Bewegung. Also wenn man an Lukács oder Precht oder andere denkt, Ernst Bloch, Walter Benjamin, dass man sagen kann, die Frage, wie verhält sich die Linke, der Marxismus zur Kunst als einem eigenen Bereich, einen autonomen Bereich, das ist die Frage, die er da auch wieder aufnimmt und intensiv diskutiert, dass er selbst sagt allerdings, dass er so richtig mit dieser Frage des Klassencharakters der Kunst nicht so klarkommt. Also einerseits gibt es eben die Autonomie der Kunst, aber ist eben alles das, was autonome Kunst ist, ist das schon für Emanzipation tauglich? Und da hat er eigentlich eine relativ positive Einschätzung. Das ist auch interessant, weil er da ein positives Verständnis des Begriffs Entfremdung formuliert. Kunst entfremdet sich von der Welt, sie rückt die Welt in Distanz, sie verwendet Material, um auch einen eigenen Sinnkosmos zu gestalten. Und das ist vielleicht die interessanteste These, die dann für ihn wichtig ist, dass er sagt, na ja, Kunst ist schon ein Medium, in dem wir die Erfahrung machen der schönen Gestaltung, also der Gestaltung in der ästhetischen Form, also etwas Schönes gestalten. Und das ist für ihn dann ein wichtiger Bezug auf die Perspektive auch der Revolution, dass er der Ansicht ist, es geht darum, gesellschaftliche Verhältnisse herzustellen, nicht einfach die Kunst zu beenden, sondern die Kunst, diese Gestaltung in die Wirklichkeit selbst zu bringen. Also das, wie ich finde, eine ganz schöne Vorstellung, dass eben die sozialistische Gesellschaft auch eine schöne Gesellschaft ist. Also in der es darum geht, nach ästhetischen Gesichtspunkten die Menschen, die Lebensverhältnisse, die innere und äußere Natur zu gestalten. Also das wird für ihn diese ästhetische Komponente, also das Sinnliche, die sinnliche Erfahrung, aber auch die gestalterische Seite, die wird für ihn wichtig, sodass dann eigentlich die gesellschaftlichen Praktiken eine Einheit mit der ästhetischen Form eingehen, also die Ästhetik, die Kunst dann an diesem Punkt gar nicht mehr von den gesellschaftlichen Alltagspraktiken getrennt ist.
Die westliche Welt hat eine neue Entwicklungsstufe erreicht. Die Verteidigung des kapitalistischen Systems verlangt heute die Organisierung der Konterrevolution innerhalb wie außerhalb des eigenen Bereichs. In ihren extremen Erscheinungsformen setzt diese Konterrevolution die Gräueltaten des Naziregimes fort. Die Konterrevolution ist weitgehend präventiv. In der westlichen Welt ist sie das ausschließlich. Hier gibt es keine neue Revolution, die rückgängig gemacht werden müsste, und es steht auch keine bevor. Und doch schafft die Angst vor einer Revolution gemeinsame Interessen und verbindet verschiedene Stadien und Formen der Konterrevolution von der parlamentarischen Demokratie über den Polizeistaat bis hin zur offenen Diktatur. Der Kapitalismus reorganisiert sich, um der Gefahr einer Revolution zu begegnen, welche die radikalste aller historischen Revolutionen wäre, die erste wahrhaft weltgeschichtliche Revolution. Der Sozialismus könnte die Unterordnung des Menschen unter seine Arbeitsinstrumente allmählich verringern, die Produktion mit dem Ziel, die entfremdete Arbeit abzuschaffen, neu organisieren und auf den verschwenderischen und versklavenden Komfort der kapitalistischen Konsumgesellschaft verzichten. nicht länger dazu verdammt, sich im Kampf ums Dasein durch Aggressivität und Unterdrückung zu behaupten, wären die Individuen endlich imstande, eine technische und natürliche Umwelt zu schaffen, in der nicht länger Gewalt, Hässlichkeit, Beschränktheit und Brutalität dominierten. Hinter diesen vertrauten Zügen eines noch ausstehenden Sozialismus steht die Idee des Sozialismus selbst als einer qualitativ anderen Totalität.
Zum Gespräch begrüße ich Peter Erwin Janssen. Hallo Peter Erwin.
Hallo Alex.
Ich freue mich, dass du gekommen bist und wir über Marcuse sprechen. Das ist schön. Um dich kurz vorzustellen, du bist ja Herausgeber der nachgelassenen Schriften von Herbert Marcuse. Das sind mittlerweile 6 Bände und 3 Supplementbände. Möglicherweise kommt noch mehr. Kommt noch mehr?
Ja, ich hoffe.
Okay, gut. Dann hast du herausgegeben den spannenden Briefwechsel zwischen Siegfried Krakauer und Leo Löwenthal und unveröffentlichte Schriften von Leo Löwenthal. Das ist auch verbunden mit deiner Verantwortung für das Archiv von Herbert Marcuse und Leo Löwenthal im Archivzentrum der Universitätsbibliothek der Goethe-Universität. Und du bist, also um jetzt noch eins weiter zu sagen, wie verbunden du Marcuse bist, einer der Direktoren der internationalen Marcuse-Gesellschaft. Also vielen Dank sowieso für dein Engagement für Marcuse. Das ist großartig und auch für das Kommen und für das Gespräch. Ich freue mich. Marcuse spricht ja von der Kontrarevolution. Jetzt diskutieren ja viele auch über die Frage Faschisierung, Faschismus angesichts der Erfahrung, der Eindrücke, der Entwicklung in den USA, seitdem Trump inauguriert wurde. Es gibt manche Stellen in dem Text, die sind so, dass man sofort an Trump denkt. Ich fand diesen Hinweis von dir auf diese Stelle, willst du das gerade mal?
Ja, das würde ich gerne mal vorlesen.
Ja, ja, klar, das ist eine wunderbare Stelle.
Ja, ich zitiere mal. Ein Präsident wird verkauft wie ein Auto und es erscheint hoffnungslos altmodisch, seine politischen Äußerungen nach ihrer Wahrheit oder Falschheit zu beurteilen. Was ihnen Wert verleiht, ist ihre Qualität, Stimmen zu erhalten oder zu gewinnen, sonst nichts.
Ja, das hätte Marcuse sich nicht träumen lassen, ne? Trump, der mit Musk vor den Tesla-Autos steht, das ist irre. Aber der Satz ist gleichzeitig ein bisschen zweischneidig, finde ich, weil wenn man über Trump nachdenkt, ja eben vieles auch dessen, was er sagt, doch ziemlich wichtig ist.
Nun ja, wichtig ist es für einen bestimmten Teil der amerikanischen Gesellschaft, vor allen Dingen diejenigen, die jetzt auf die Konterrevolution aufgesprungen sind, das heißt bestimmte Errungenschaften der 60er, 70er, 80er Jahre zurückzudrehen. Also wir hatten schon in den 70er Jahren, darauf bezieht sich ja der Band, verschiedene konterrevolutionäre Ansätze, die der Marcuse in diesem Band auch versucht zu reflektieren. Und das ist heute, wenn man sich die heutige Situation anschaut, sei es nun die Inhaftierung von illegalen Migranten oder auch legalen Migranten oder die Zerstörung des Bildungssystems, die Marcuse schon vorausgesehen hat in dem Band, das muss man sagen, also diese Kritik an der Bildung. Und da macht Trump natürlich jetzt weiter und disqualifiziert alle Disziplinen, die sich im Laufe der Zeit in den 70er und 80er Jahren an den Universitäten, sei es ein Colonial Studies oder Race Studies oder Feminist Studies, einen bestimmten Ruf erhalten haben oder erarbeitet haben. Und man muss jetzt sagen, das ist ein konterrevolutionärer Akt von Trump im Bereich des Bildungssystems, was Marcuse hier schon anspricht.
Ja, genau. Ich meine, wie würdest du das einschätzen? Ich meine, ich habe jetzt jüngst von studentischer Seite so eine Einschätzung gelesen, naja, was wir machen als Linke an der Uni macht ja gar keinen Sinn. Wir sind so getrennt von der Bevölkerung. Ja, wir können auch die Theorie so richtig an der Universität nicht entwickeln. Ich fand das so ein bisschen verzweifelt und Marcuse lesend habe ich gedacht, na ja, das ist ja in einer gewissen Weise, reflektiert er ja auf dieses Problem, weil es ja auch schon eine Debatte in der Neuen Linken war und wo er sehr deutlich macht, also das ist ein großer Erfolg, dass die Linke Platz gewonnen hat an der Universität Arbeitsmöglichkeiten und wir brauchen das, um weiter Theorieentwicklung zu machen. Wie siehst du das?
Naja, das ist, glaube ich, der Kern von Marcuses Denken, dass er immer versucht, Theorie und Praxis zusammenzubringen. Und das, was dann an den Universitäten passiert ist, ist eben eine Entfernung der sozialen Bewegungen, so würde ich es mal interpretieren. Also er spricht in dem Band zum Beispiel von der masochistischen Selbstenthauptung der Intellektuellen und meint natürlich damit, dass es praktisch nur noch einen Theoriekomplex gibt in den Universitäten und die soziale Praxis, die sozialen Bewegungen davon abgeschnitten sind. Er bespricht da auch, dass nie unmittelbar die Praxis der Theorie folgt, sondern es muss eben diese Dialektik sein, dass die Intellektuellen praktisch die sozialen Krisen richtig analysieren und sich auch in das Handgemenge der sozialen Bewegungen begeben. Und das ist eben der Kern, denke ich, in Marcuses Denken, immer so eine Theorie-Praxis-Dialektik zu formulieren und auf der einen Seite eine schlechte Praxis zu kritisieren und auf der anderen Seite einen starken Theoriehang, der die gesellschaftlichen Krisen auch wirklich analysieren soll. Ja. Und dieses Verhältnis von Theorie und Praxis ist eine alte dialektische Methode, die ihn als Marxisten, glaube ich, auch noch immer auszeichnet.
Ja, absolut. Ich meine, die Frage ist natürlich trotzdem, er erwähnt es ja in dem Buch an einer Stelle, dass er sagt, na ja, das lässt sich ja nicht einfach überspringen, diese Trennung. Die Trennung ist ja etwas Objektives. Es ist ja für ihn wichtig. Es braucht Bewusstsein. Intellektuelle sind wichtig dafür, dass Arbeit am Bewusstsein stattfindet. Also, dass Menschen begreifen, dass sie unter kapitalistischen Bedingungen leben. Das begreifen sie ja irgendwie schon sowieso. Aber sie sind eben auch, wie könnte man sagen, aus seiner Sicht falsch orientiert, an falsche Bedürfnisse gebunden. Die Tiefenstruktur der Subjekte bindet sich an Unterhaltungsgewohnheiten oder Konsumgewohnheiten, die sie letztlich abbringen, wenn man mal so will, direkt abbringen von revolutionären Impulsen. Mhm. Ja, verbieten sie sich in gewissen Weise.
Aber ich denke, man muss da auf zwei Punkte achten. Auf der einen Seite die Kritik von Marcuse an der alten, er nennt das Proletariatsfolklore. Ja. Also das heißt, in der Arbeiterschaft noch das revolutionäre Subjekt zu sehen. Das ist der eine Teil. Das kritisiert er ganz stark in Konterrevolution und Revolte. Und auf der anderen Seite immer wieder die Suche, was ist denn die entscheidende Barriere, die Menschen daran hindern, einen subjektiven Faktor. Er nennt das ja nicht mehr das proletarische Subjekt, sondern er sucht einen subjektiven Faktor, der noch in der Lage ist, diese Krisen in ein politisches Handeln umzusetzen. Und der zweite Teil, das ist dann immer dieser Bezug auf die gegenwärtige Gesellschaft. Natürlich ist das Proletariat, hat mehr zu verlieren als seine Ketten. Das schreibt er auch so wunderbar in dem Band. Sie haben mehr zu verlieren, weil sie sich dem Konsum, der Kapitalismus zur Verfügung stellt, also die Konsumwelt. Damit werden die Arbeitnehmer, Arbeiterinnen integriert in dieses kapitalistische System. Dennoch, schreibt Marcuse, ist in diesem Konsumzwang, dem die Arbeitnehmerinnen ausgesetzt sind, auch ein Potenzial enthalten, nämlich das Potenzial, dass sie über den Konsum hinaus andere Bedürfnisse bekommen, weil diese Konsumbedürfnisse, weil die nicht mehr ausreichen, ihren Sinn in dieser krisenhaften Gesellschaft zu erkennen.
Genau.
Also es ist so auch hier wieder eine Dialektik. Auf der einen Seite ist der Konsumzwang der integrierende Faktor.
Ja.
Also da bezieht er sich auch ganz klar auf Triebstrukturen Gesellschaft, also auf die Freud-Analyse.
Ja. Ja.
Das ist auf der einen Seite dieser integrierende Faktor, der Konsum. Auf der anderen Seite kann der Kapitalismus mit diesem Konsumzwang bestimmte Bedürfnisse von Menschen nicht mehr befriedigen. Und diese Bedürfnisse sollten dann für Marcuse noch ein revoltenhaftes Chapeau sein, um vielleicht soziale Bewegungen, Krisen zu erfüllen.
Genau, naja, aber ich finde, also ich stimme dir zu, so argumentiert er, also keine Arbeiterfolklore, es hat eine Veränderung der Lohnarbeiterinnenschaft gegeben, also das ist eine neue Verbindung, würde man vielleicht sagen können, mit Mittelklasse, gut ausgebildeten, also ne, tertiärer Sektor plus denen, die eben die klassische Lohnarbeit in den Fabriken machen, das ist eine neue Konstellation und es findet viel an Integration über den Konsum statt und deswegen entstehen diese gut ausgebildeten Minderheiten, die eben jetzt genau an diesen Widersprüchen ansetzen, also die Erfahrung machen und eben eine neue Sinnlichkeit, eine neue Form von Revolte praktizieren. Also so. Und gleichzeitig hat er ja doch auch die Vorstellung, diese neue Linke muss an diese Menschen herankommen. Also das war vorhin mein Punkt. Das Bewusstsein muss geändert werden. Es braucht diese Praktiken der Bewusstseinsveränderung, politische Erziehung, wie er sagt. Jede Erziehung ist politisch. Es ist eine Erziehung um Bedürfnisstrukturen. Bedürfnisse müssen geändert werden. Und deswegen braucht es auch Theorie. Mhm. Und das wäre ja so ein bisschen diese Dialektik von Theorie und Praxis, die du ansprichst. Die muss sich verbinden mit denen, die im Zentrum des gesellschaftlichen Prozesses die Arbeit machen. Also organisieren, machen. Also ne, das ist nicht mehr die klassische Fertigungsarbeiterklasse, sondern da verbinden sich andere mit. Heute würde man vielleicht auch sagen Ingenieure, Softwareentwickler und so.
Tertiärer Sektor.
Ja. Genau, also in der Breite. Aber letztlich müssen diese Menschen gewonnen werden. Und das ist ja ein starker Impuls. Also das muss die neue Linke machen. Sie muss dahin gehen, ja, und dazu beitragen, ja, dass es zu diesen Bewusstseinsveränderungen kommt, neues Verhältnis zur Wirklichkeit, zur Natur, zum eigenen Körper, also so, ne?
Ja gut, aber dafür muss die neue Linke vielleicht auch bestimmte alte, altradierte Wahrheiten über Bord werfen. Also mein Zugang gerade bei dem Band ist ja, dass Marcuse eine ganz starke Konsumkritik beschreibt.
Ja.
Also können wir immer noch mit den alten marxischen Begriffen tatsächlich diese neue Integration von Menschen in dieses System noch analytisch fassen? Und meines Erachtens müssen wir ganz viel stärker auf eine Konsumkritik abzielen. Das heißt, die neue Linke müsste sozusagen ohne einen Konsumverzicht zu predigen, aber genauer analysieren, was bringt denn dieser Kapitalismus an Befriedigung von Bedürfnissen hervor? Und da kommen wir klar an die Konsumschranke. Das heißt, er versucht immer weiter Waren zu produzieren. Der Mensch muss die Waren bezahlen. Aber er ist nicht mehr derjenige, der nur alleine in der Produktion tätig ist, sondern er wird gezwungen, Waren zu kaufen. Und meine These ist ja, ohne den Konsum bricht der Kapitalismus zusammen. Und ich glaube, das ist ein ganz starkes Argument hier in Konterrevolution und Revolte, dass der Marcuse da andeutet, wie stark dieser Kapitalismus in der Lage ist, die Menschen durch Konsum zu manipulieren und auch praktisch zu integrieren in dieses Weitermachen.
Ja, ja.
In dieses Weitermachen des Kapitalismus. Noch eins dazu, was interessant ist hier, dass Marcuse den Begriff der internationalen Organisation des Kapitalismus beschreibt. Das heißt, es hat sich was verschoben. Die kapitalistischen Gesellschaften haben über den Konsum teilweise Integration der Arbeiterschaft erreicht, aber der Kapitalismus muss sich für die Produktion neue Märkte suchen. Und das ist die Globalisierung des Kapitalismus. Das heißt, die Verelendung findet nicht mehr in den Metropolen der kapitalistischen Systeme statt, sondern in den armen Ländern des Südens, weil dort findet die Fertigung statt. Und die Hoffnung, die Marcuse, denke ich, hat, ist, diese internationale Organisation des Kapitalismus auch nochmal über Bewegungen in den Ländern des Südens praktisch nochmal neu zu kritisieren oder neu in Frage zu stellen.
Ja, aber also, lass mich das vielleicht mal in aktuellen Bezug da reinbringen, weil in manchen hat Marcuse ja recht. Ich glaube, dass ich das ein bisschen zu stark akzentuiert sehe bei dir mit dem Konsum. Aber gleichzeitig ist klar, das ist ja der Kapitalkreislauf und mit dem Keynesianismus heißt es ja eben auch Nachfrage schaffen. Ja, also das ist ja durch private Nachfrage, staatliche Nachfrage. Ne, das lebt alles davon, dass eben Konsumnachfrage angeregt wird und damit auch immer mehr Naturverbrauch, ja, und so. Aber wir haben ja heute eine interessante Entwicklung oder seit Jahren schon. Wir haben einerseits weiterhin eine starke Armut. Also es ist ja nicht so gekommen, wie Marcuse es nahelegt oder wie man es in den 70er Jahren glauben konnte, sondern wir haben ja eine enorme Prekarisierung auch eines Teils der Bevölkerung. Und wir haben eine Situation, dass auch die Herrschenden vom Keynesianismus weg wollen. Ja, und eigentlich also ich fand das jetzt interessant, gestern in der Bild-Zeitung zu lesen, dass man merkt, die verstehen überhaupt nicht, dass Renteneinkünfte oder Sozialeinkünfte eben auch Nachfrage einschaffen. Ja, sondern die tun so, als seien das nur Kostgänger, aber nicht auch Nachfrager. Und das ist meiner Meinung nach wirklich eine Verschiebung auch dieses Aspekts, weil für einen Keynesianer ist ja klar, die sozialstaatlichen Ausgaben fördern ja ihrerseits wiederum auch Nachfrage. Und wo man das Gefühl hat, dieser Zusammenhang bricht völlig weg.
Aber Nachfrage nach was? Nach Konsumgütern?
Nein, einverstanden. Das ist ja jetzt der Punkt, ne? Dass die ganze ökologische Diskussion der letzten Jahrzehnte massiv angesetzt hat an falschem Konsum. Also wir wissen, wie schädlich Fleischkonsum ist. Wir sehen das bei Mobilitätskonsum, ne? Also Auto, Luftverkehr, Tourismus, also wo das immer weiter ausgebaut wurde. Und wenn man sich anguckt, wie die Gesellschaften in Italien, in Spanien, in anderen Ländern darauf reagieren, auf Mallorca zu den Deutschen, haut ab. Ja, weil das alles zerstört. Ja, also das heißt, der Konsumismus ist eben auch zerstörerisch. Aber es wirkt sich eben diese Konsumkritik leider nicht aus, wie könnte man sagen, in eine neue Klassenpolitik, in eine neue Strategie.
Ja, aber also Alex, es ist ja interessant, dass du den Begriff der Klasse nochmal erwähnst, da
unbedingt.
Bin ich ja ganz weit weg. Ja. Also wo haben wir denn die Klassen? Wir haben doch verschiedene prekäre Situationen, die ganz unterschiedlich sind. Es gibt diese Klasse, und das ist interessant, dass du ist ja fast ein proletarische Folklore, der Begriff, dass du immer noch den Begriff der Klasse verwendest. Also man muss, glaube ich, differenzieren, wer ist denn in den Gesellschaften heute, wer ist der Verlierer? Es sind nicht die Klassen. Es ist die Natur zum Beispiel. Die Zerstörung der Natur kommt über den Konsum. Deswegen spricht Marcuse auch in dem Band von Natur und Revolution. Das heißt, auch ein anderes Verhältnis zur Natur zu bekommen. Denn die Naturzerstörung ist der direkte Einfluss auf den Konsumzwang, den der Kapitalismus benötigt, um sich am Leben zu erhalten. Ich gebe dir vollkommen recht. Wir haben bestimmte prekäre Gruppen in unserer Gesellschaft, sind viele von Armut betroffen. 20 Millionen leben an der Armutsgrenze, wenn ich das recht im Kopf habe. Ja. Aber in dem Moment, wo das Geld ausbleibt, und deswegen ist der Sozialstaat schon darauf bedacht, Geld in den Markt zu geben, Geld auch weiter zu verteilen. Wir haben nur zum Beispiel bei Corona das ja erlebt. Da wurde Geld vom Staat zugegeben, damit die Menschen überhaupt weiter konsumieren können und sich am Leben erhalten konnten. Ja. Also das Geld wurde gegeben, damit der Markt weiter funktioniert.
Ja, ich würde sagen, damit auch die Produktion weiter erhalten bleibt, damit die Belegschaften erhalten bleiben und die Unternehmen, wenn das wieder anläuft, nicht Arbeitskräfte neu suchen müssen. Ich finde deinen Punkt mit dem Konsum schon richtig. Aber lass mich zur Verteidigung der Klasse nochmal, ich habe den Punkt vorhin schon mal kurz angesprochen, da sagt Marcuse, also die Struktur hinter dem Schleier muss berührt werden. Das ist im Schlusskapitel dieses Buches. Ne? Also es geht ihm um die Struktur hinter dem Schleier, der technologische Schleier, der eben technisch Wachstum, Konsum meint. Ja? Und dann, diese Struktur kann nur von denen verändert werden, die noch immer den Arbeitsprozess aufrechterhalten, seine menschliche Basis bilden und seine Profite und Macht reproduzieren. Zu ihnen gehört ein immer größer werdender Sektor der Mittelschichten und der Intelligenz. Ja. Gegenwärtig ist sich nur ein kleiner Teil dieser riesigen, wahrhaft unterworfenen Bevölkerung der Lage bewusst und politisch aktiv. Dieses Bewusstsein, diese Aktivität zu verstärken, ist die Aufgabe der noch isolierten, radikalen Gruppen. Das hätte man in traditionellen Begriffen als Arbeiterklasse gezeichnet.
Aber da steht isolierte einzelne Gruppen und du machst daraus eine Klasse. Und es ist nicht mehr eine Klasse. Es sind unterschiedliche Mensch unterschiedliche Gruppen, die in prekären Situationen leben.
Ja, aber das ist ja nicht...
Eine Altenpflegerin, die kein Geld bekommt oder wenig bezahlt bekommt, unterscheidet sich von demjenigen.
Absolut. Aber das ist ja interessant, dass Marcuse die Frage des Bewusstseins, also da greift er ja nochmal richtig auf diese klassische Formulierung von frühen Marx und Hegel, Lukács, also Klasse an sich, Klasse für sich, dass er sagt, ja, das ist eigentlich, geht es ihm darum, ein Bewusstsein, was diese verschiedenen Gruppen zusammenbringt in der Einheit dieser qualitativen Veränderung der Totalität der kapitalistischen Vergesellschaftung. Also so würde ich das in dem Zusammenhang deuten. Und natürlich hast du recht, es sind viele Gruppen. Und eines der Hauptprobleme der Linken besteht ja darin, jetzt nicht auf diesen, wie kann man sagen, Patchwork der Minderheiten zu beharren, sondern tatsächlich eher zu gucken, wie kriegen wir diese Leute zusammen? Wie kriegen die Leute ein Verständnis davon, dass wenn sie ihr Leben verbessern wollen, es um die Gesamtheit dieser Veränderung geht. Und da, finde ich, gibt es tatsächlich bei ihm auch eine Dialektik immer wieder, dass er darauf hinweist, dass er sagt, wir bewegen uns im Kreis. Die Leute müssen Bewusstsein davon erhalten, sich entwickeln. Mhm. Gleichzeitig sind die Bedingungen so, dass sie es nicht entwickeln, weil sie eben integriert sind. Und wie können wir diese Kreisläufe durchbrechen? Mhm. Ne? Und ich finde... Naja, also ich finde das wichtig, dass er sagt, ja, diese Arbeit an der Erziehung, am Bewusstsein, also ein Verständnis begrifflicher Arbeit und die Universitäten, das war ja so ein bisschen meine Ausgangsfrage auch, ne? Also weil ich finde es bemerkenswert, wie stark er das macht, dass er sagt, wir benötigen die Universitäten. Und das, ich finde, ist so interessant, dass J.D. Vance dann sagt, die Universitäten sind unser Feind. Weil du hast es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass man denkt, das ist eigentlich wie so eine Art Epochenbruch, eine Abrechnung mit Marcuse. Also das, wofür Marcuse hier argumentiert. 50 Jahre Entwicklung der Linken werden im Prinzip jetzt angegriffen, in jeder Hinsicht. Also Theorie,
Sozialstaat,
Ökologie, Geschlechterverhältnis, Antirassismus, alles, der ganze Kranz von emanzipatorischer Praxis, die Marcuse vor Augen hat, wird jetzt sozusagen angegriffen. Ja, und das ist, glaube ich, das, was wir uns klar machen
müssen. Ja, aber da bewegen wir uns, das war ja auch mein Eingangszitat, wir bewegen uns weiter auf der Ebene der Theorie der Universitäten. Jetzt haben wir aber immer noch das Problem, wie kommt dieses Bewusstsein so zum Vorschein, dass Menschen bemerken, dass sie mehr zu verlieren haben als ihre Ketten?
Ja.
Wie funktioniert das?
Und was ist deine Antwort?
Ich bin hoffnungslos, muss ich sagen. Also ich schaue mir unsere Gesellschaften an und bin desillusioniert. Ich denke, wir müssten mehr die Internationalität sehen. Wo wird heute gefertigt? Wo sind heute die ärmeren Länder? Und dieser Internationalismus, den finde ich spannender, da zu schauen, hinzuschauen, weil ich hier in unserer Gesellschaft, außer in verschiedenen prekären Situationen, wenig Hoffnung habe. Ich denke, dass der Konsum, und wir machen ihn alle mit, wir können uns noch so dagegen wehren und wir können noch so gegen dieses System angehen, wir machen es mit. Und das ist, finde ich, auch diese Stärke von Marcuse. Er hält uns den Spiegel vor, im Prinzip, dass wir dieses System stützen. Wir können es nur sozusagen verändern, indem wir uns zum Beispiel jetzt, und das ist ein Erfolg der Ökologiebewegung, klar machen, dass weitere Konsumzwänge zur Naturzerstörung gehören, und zwar zur inneren und äußeren Natur. Das ist ja das Spannende, was Marcuse in Triebstrukturen Gesellschaft beschreibt. Wir sind selbst Teil der Natur und wir zerstören unsere eigenen Grundlagen. Und die Grundlagen, die zerstört werden, das System, ist der Kapitalismus.
Marcuse macht ja oft diesen Widerspruch auch von Sozialismus oder Barbarei. Also dann schließt er ja an diese Tradition an von Engels und Luxemburg. Und also man könnte ja sagen, Utopie, Hoffnung, das sind ja für ihn schon auch ganz wichtige Kategorien. Ja, und deswegen finde ich, für ihn ist Theorie nicht einfach nur so ein rationalistisches Nachdenken über, sondern eine meiner Lieblingseindrücke bei Horkheimer ist, Theorie heilt. Ja, also ein rationales Verhältnis zur Wirklichkeit verhindert auch, dass man keine Perspektive mehr sieht. Es stimmt, das ist alles mühsam, aber wir erleben ja auch genau diese Spannung. Und jetzt lebensgeschichtlich gesehen, naja, man denkt, da geht nichts mehr und um die Ecke herum entstehen plötzlich neue soziale Bewegungen.
Da größer, bin ich ganz bei dir.
Tiefer. Ja. Ich meine, du hast jetzt die Ökologiebewegung angesprochen. Man muss ja auch sehen, eine Massenbewegung, wenn wir jetzt an das Geschlechterverhältnis denken, ne? Einerseits die unglaublichen Angriffe, aber in jeder kleinen Gemeinde in Deutschland jetzt CSDs, ja, also Christopher Street Day, also Aktivitäten, wo man sagen kann, da ist eine unglaubliche Dynamik. Die Art der sexistischen Gewalt, der Übergriffe wird in einer Weise thematisiert, wie wir das historisch nie erlebt haben. Es geht natürlich alles weiter, ja, also, ne, aber es ist eben auch, die Widersprüche werden auch nochmal ganz neu und offener. Und ich meine, wenn wir an Konsum denken, die jetzige Bundesregierung ist katastrophal, weil sie wieder auf fossile Energie, auf Automobilität setzt. Auf der anderen Seite haben wir eine ganze Kritik am Fleischkonsum, also an vielen, ne, also Fast Fashion wird massiv kritisiert, also der Baumwollverbrauch.
Vielleicht ist es aber Greenbashing. Also vielleicht sind alle diese Sachen, gehören schon zu der Integration des Kapitalismus und können auch einfach Greenbashing sein. Das heißt, der Kapitalismus braucht vielleicht diesen Schwenk in diese grüne Ideologie, ich nenne das mal so, um sich auch noch mal weiter am Leben zu erhalten. Ich will noch zwei Sachen sagen. Du hast vollkommen recht. Es gibt immer wieder soziale Bewegungen, die sich an krisenhaften Erscheinungen Luft verschaffen. Also gehen wir wieder zurück in die USA. Natürlich, wenn wir uns anschauen, Black Lives Matter, Take a Knee. Also es waren ganz viele soziale Bewegungen in den USA, gegen die der Trump natürlich jetzt auch das konterrevolutionäre Programm auf dem...
De facto ist es konterrevolutionär gegen diese Bewegung.
Absolut, genau. Ja. Und da stimme ich ja zu. Vielleicht brauchen wir in der Praxis, in der politischen Praxis mehr solcher Äußerungen, wo denn die Krisen direkt die Menschen und ihr Umfeld betreffen. Das war das Gute in Kalifornien, als das CIA dort versucht hat, die illegalen Migranten und die Migranten zu fangen, dass sich die Communities gegen diese Regierungstruppen gewehrt hat.
Ja.
Und das ist das Entscheidende, wie wir vielleicht auch eine andere Basis in unserer Gesellschaft, die ja stark im demografischen Wandel ist, also mit vielen Menschen anderer Herkünfte, dass wir da eine neue Form von Solidarität vielleicht lernen.
Ja,
das wäre eine Hoffnung.
Vielleicht nochmal wirklich zum Schluss, weil ich finde, das ist gut, dein Hinweis. Ich finde, dass man mit Marcuse auch und dem Lesen dieser Texte von Marcuse sich auch nochmal erinnert. Erinnerung ist ja für ihn selber auch eine wichtige Kategorie, ja, die Aneignung der Begriffe, der Vorstellungen auch als eine Erinnerung, dass man sagen kann, was ich daran auch interessant finde, ist, dass er nochmal eine bestimmte Art von revolutionärem Diskurs uns lehrt, uns vermittelt. Also wie denken wir über diese Fragen nach? Das scheint mir, da gibt es eine ganz große Unverbrauchtheit, eine Frische in diesen Texten. Also nicht nur in den einzelnen Beispielen, weil das ist ja ein wunderbares Beispiel mit dem Präsidenten, aber es gibt eben auch in der Art und Weise, wie er an diese Dinge herangeht, ja, wie er die diskutiert. Das finde ich, also wenn man so will, heute für die Linke auch nochmal einen eigenen Impuls. Ja.
Also in seiner Negativität steckt sehr viel konkrete Utopie.
Sehr schön. Peter Erwin, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ich danke dir für die Einladung und hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer etwas von unserer Diskussion mitnehmen können.
Ja, hoffentlich doch. Genau, vielen Dank.
Danke.